Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Szefanowski zu einer Sendung, in der es immer wieder um Berlin geht. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. So grölen Fußballfans, wenn es ihre Mannschaft ins DFB-Pokalfinale nach Berlin geschafft hat. Auch in Theatern würden diese Jubelrufe Sinn ergeben. Schließlich ist für die Bühnen eine Einladung zum Berliner Theatertreffen ähnlich wichtig. Heute wurde bekannt, wer eine solche Einladung diesmal bekommt. Außerdem geht es in der heutigen Sendung um die Literaturstadt Berlin angesichts der Kürzungen im Kulturbereich. Zunächst aber zu einer Ausstellung, die heute Abend im Beisein von Bundespräsident Steinmeier eröffnet wird. Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im vergangenen Februar, da hat die Berliner Gemäldegalerie eine Auswahl von 12 Bildern gezeigt, die aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa gerettet wurden. Genauer gesagt aus dem dortigen Museum für westliche und östliche Kunst. Ein kleiner Vorgeschmack war das auf eine Ausstellung, die nun heute eröffnet wird mit 60 Werken von dort. Vor anderthalb Jahren schon sind diese Bilder nach Berlin transportiert worden, aus einem Notlager nahe der polnischen Grenze. Und jetzt sind sie für die Ausstellung neu gerahmt und konservatorisch bearbeitet worden. Von Odessa nach Berlin, europäische Malerei des 16. bis 19. Jahrhunderts, so lautet der Titel der Schau. Und unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sie gesehen. Herr Probst, vor einem knappen Jahr, als die 12 Bilder präsentiert wurden, da hat man Odessa im Ausstellungstitel noch mit 2 S geschrieben. Jetzt nur noch mit einem S. Was steckt da dahinter?
Ja, das ist die ukrainische Schreibweise des Museums namens Frau Szefanowski. Den hat man sich hier in Berlin zu eigen gemacht als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine in ihrem Kampf eben auch um die Bewahrung ihrer Kulturschätze. So sagte es heute Dagmar Hirschfelder, die Direktorin der Berliner Gemäldegalerie. Es bleibt in diesem Fall eben aber nicht allein bei symbolischen Gesten. Sie haben es eben schon erwähnt. Man hat im Verbund mit der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Claudia Roth, auch die Kosten übernommen für den Transport der Bilder, für die Versicherung und natürlich auch diese Überführung aus dem Notlager. Man hat die Bilder restauriert, mit neuen provisorischen Rahmen versehen. Und es ist natürlich, wie so viele Ukraine-Ausstellungen der letzten Jahre, ein politisches Projekt, das ist völlig klar. Aber von all diesen Projekten, die ich bisher gesehen habe, ist dieses doch von den ausgestellten Werken her einfach das Beeindruckendste. Es ist eine großartige Sammlung alter Meister, die hier sehr würdevoll und berührend inszeniert wird und bei der, das kann man sicher sagen, die Kunst, die Politik weit in den Hintergrund drängt.
Was sind das denn für Gemälde, die da gezeigt werden und wie kann man sich diesen Bilderdialog, der ja angestrebt ist, mit der Berliner Gemäldegalerie vorstellen?
Ja, man kann sagen, dass die Präsentation so in einen vorderen und hinteren Teil zerfällt. Im vorderen Teil, also gleich nachdem man den großen, in gedämpftes Licht getauchten Saal betreten hat, hängen viele der Hauptwerke. Ein sehr charismatisches Porträt beispielsweise in der Gräfin Olena Tolstoi des italienischen Naturalisten Domenico Morelli von 1875. Porträts gehören ohnehin zu den großen Stärken dieser Sammlung aus Odessa mit Künstlern, aber auch wie Albert Edelfeld oder Romuald Koniecki aus Polen, die man in Deutschland eigentlich gar nicht kennt. Aber die haben hier so beeindruckende Bilder hinterlassen, dass man auch wirklich davor stehen bleibt und sich fragt, wie konnte man das bisher eigentlich in der europäischen Kunstgeschichte übersehen? Aber dann gibt es eben auch diese von Ihnen erwähnten Bilddialoge, wo sich eben die Sammlungen aus Odessa und Berlin ergänzen, überschneiden teilweise. Grandiose Mariendarstellungen von Francesco Granacci aus dem 15. Jahrhundert oder biblische Motive von Bernardo Strozzi aus dem 16. Jahrhundert, niederländische, italienische Malerei überwiegen unter den Bildern aus Odessa und das ergänzt sich mit den Berliner Sammlungen. Das sind Bilder jedenfalls allererster Güte aus Odessa, die hier zu sehen sind. Im hinteren Teil wird die Ausstellung dann etwas kleinteiliger. Es gibt aber auch da sehr beeindruckende Werke aus dem französischen Realismus zu sehen. Insgesamt, und ich glaube, das soll die Ausstellung hier auch eindeutig demonstrieren, ist die Sammlung aus Odessa eine westeuropäische Sammlung und diese Nähe nach Westeuropa ist natürlich auch historisch in der Gründungsgeschichte des Museums in Odessa aus dem Jahr 1923 bedingt.
Ein Ziel dieser Kooperation ist ja diese große Sonderausstellung. Das hat man jetzt quasi erreicht. Wie geht es denn jetzt weiter mit diesem Projekt und mit der Sammlung?
Ja, zunächst ist es eine weitere Station im Kurpfälzischen Museum geplant.
Herr Probst? Ah, jetzt scheint die Leitung weg zu sein. Unser Kunstkritiker Carsten Probst war das über die Ausstellung von Odessa nach Berlin in der Berliner Gemäldegalerie und die Information, wie es jetzt wirklich weitergeht mit diesem Bilder, mit diesem Dialog und diesem Projekt, das da entstanden ist zwischen Odessa und Berlin. Die müssen wir Ihnen leider schuldig bleiben. Vielleicht ist Gelegenheit am Ende der Sendung, das noch nachzuliefern. In der Berliner Kulturszene, da blickt man sehr sorgenvoll in dieses Jahr wegen der drastischen Kürzungen. Schon im Herbst äußerten sich viele Menschen aus der Literaturszene bestürzt über die geplanten Einschnitte anlässlich des renommierten literarischen Nachwuchsfestivals Open Mic. Hier zum Beispiel Büchner-Preisträger Jan Wagner.
Es gäbe gewiss vieles, was Berlin sich sparen könnte, aber doch bitte nicht die Literatur, nicht die Poesie, die so wenig benötigt. Und so viel gibt.
Gestern Abend hat eine Podiumsdiskussion zur Literaturstadt Berlin in diesen Krisenzeiten stattgefunden und anders als bei einer ähnlichen Veranstaltung vor einer knappen Woche war diesmal auch der Berliner Kultursenator Joe Ciallo dabei. Ein Mann, den viele für die Misere mitverantwortlich machen. Vorwürfe kamen jüngst sogar aus der eigenen Partei, der CDU. Cornelius Wüllenkämper hat die Diskussion gestern Abend für uns verfolgt.
In der monatelangen Achterbahnfahrt haben alle Seiten Federn gelassen. Nicht nur Berlins Kulturszene, die mit immer neuen Kürzungslisten konfrontiert war und zum Teil bis heute keine Planungssicherheit für das Jahr 2025 hat. Auch Kultursenator Joe Ciallo plädierte gestern Abend für eine verbale Abrüstung im Streit um die Kürzung. Die scheinen, was die Literatur betrifft, fürs Erste abgemildert zu sein. Joe Ciallo.
Das ist auch bewusst so passiert, weil wir in unseren Überlegungen auch ganz klar gesehen haben, dass die Literatur natürlich auch einen Bildungsauftrag hat. Und das ist etwas, was wir natürlich gemerkt haben, wenn wir diese Kürzung der Größenordnung tatsächlich umsetzen, dass wir hier wirklich einen Infarkt in einem wichtigen Bereich für Berlin herbeiführen können. Und da gab es auch sehr viele Gespräche, sehr viele gute Gespräche, es gab auch sehr emotionale Gespräche.
Noch im Dezember ergingen vorläufige Förderbescheide mit Kürzungen von bis zu 12%, was für die 4 Literaturhäuser der Stadt einen Kahlschlag in der Programmarbeit bedeutet hätte. Auch die Förderung des Künstlerprogramms des DAAD sollte stark gekürzt werden, was aufgrund der Kofinanzierung durch Bundesmittel dann gar nicht möglich war. Zum Glück für die internationale Kulturstadt Berlin, so die Leiterin des DAAD-Künstlerprogramms, Silvia Fährmann.
Die Schriftsteller bewerben sich ja bei uns. Und wenn wir als Land nicht attraktiv sind und als Stadt nicht offen sind, kriegen wir auch keine guten Bewerbungen. Da können wir sonst noch was machen. Wir sind Teil eines Ökosystems, das in diesem Exzellenzprogramm eine bestimmte internationale Sichtbarkeit bekommt. Aber diese Exzellenz hängt davon ab, dass dieses Ökosystem uns trägt.
Aus der freien Szene, die auf Projektmittel angewiesen ist, stellte Martin Jankowski von der Berliner Literarischen Aktion dar, wie er in kleinteiliger, jahrelanger Arbeit und mit wenigen Mitteln Plattformen für nicht-deutschsprachige Lesungen in Berlin schuf, die seit 2018 sogar in Förderstipendien des Senats mündeten. In welcher Form die Senatsstipendien auch 2025 vergeben werden, ist bis jetzt unklar. Katharina Schultens, Leiterin des Hauses für Poesie, bezeichnete die eng vernetzte, chronisch unterfinanzierte Literaturszene als Cash-Cow für die Stadt Berlin. Ob und wie dieses System der Synergien und Kooperationen weiterlebt, ist unsicher.
Bei uns heißt es tatsächlich, dass ich immer noch einen nicht ganz unerheblichen Teil vom Programmbudget verliere und ich kann jetzt konkret fürs Haus bei uns nicht sagen, ob der Open Mic stattfinden wird. Der ist ja der wichtigste Wettbewerb für deutschsprachige Literatur schon seit über 30 Jahren. Aber ich weiß jetzt im Moment noch nicht, ob der stattfindet oder nicht. Das wird davon abhängig sein, ob ich anderes Geld akquirieren kann. Da sind wir dran.
Trotz der Abmilderung der Kürzungen herrscht Verunsicherung. Die Szene beklagt die zuweilen chaotischen Verhandlungsprozesse und die mangelnde Kommunikation der Senatsverwaltung. Die Kürzungen seien an der Koalitionsspitze im kleinen Kreis ohne jede kulturpolitische Kompetenz getroffen worden, hört man auch hier. Kultursenator Joe Ciallo, der auf der Bühne des LCB eher lavierte als argumentierte, formulierte immerhin erstmals Selbstkritik.
War es in den letzten Monaten vielleicht so, dass diese Härten mit mehr Kommunikation hätten erfolgen können, schneller hätten erfolgen können, der Beschluss nicht erst am 19. Dezember, die Häuser nicht erst so an den Rand hätten gebracht werden müssen, um jetzt Anfang des Jahres wirklich so unter Druck zu geraten? Eindeutig ja. das hätten wir besser machen können.
Er hoffe, so Joe Cialo, mit Blick auf die bevorstehenden Haushaltsverhandlungen 2026/27 zukünftige Härten gemeinsam stemmen zu können. Immerhin ist die Schaffung eines regelmäßigen Austauschformats zwischen Kulturverwaltung und Akteuren geplant. Wenn die Kultursphäre wirklich ein Laboratorium für Zukunftsfragen ist, wie Joe Cialo andeutete, erfordert das eine transparente Kommunikation und mehr Geschick in der politischen Aushandlung.
Cornelis Wüllenkämper berichtete von einer Podiumsdiskussion über die Literaturstadt Berlin angesichts der Kürzungen. Eine der begehrtesten Auszeichnungen in der deutschsprachigen Theaterszene ist keine Trophäe, sondern eine Einladung. Jedes Jahr wählt eine Jury die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen aus und lädt sie ein zum Berliner Theatertreffen im Mai. Heute wurde bekannt, wer die Eingeladenen diesmal sind. Eine Produktion hat bereits Schlagzeilen gemacht. 18 Erste-Hilfe-Einsätze bei Opern-Performance in Stuttgart hieß es dazu zum Beispiel im Oktober. Die Rede ist von der provokanten Opern-Performance Sancta der Choreografin Florentina Holzinger. Nackte Frauenkörper, expliziter Sex, Blut und Gewalt. Und ich habe Eva Behrendt von der Jury des Berliner Theatertreffens gefragt, warum diese Produktion nicht nur eine öffentlich stark bemerkte, sondern auch eine der 10 bemerkenswertesten Inszenierungen ist.
Das ist uns natürlich als Jury auch nicht entgangen, dass es da so ein gewisses Skandalpotenzial um diese Opernperformance Sancta gegeben hat. Es gab ja sogar, glaube ich, irgendwo die Überschrift im Theaterwesen gekotzt. Die haben sich dann die Leute von der Stuttgarter Oper sogar auf ein T-Shirt gedruckt. Also da gab es fast schon wieder so einen lustige Reaktionen drauf, einen kleinen Hype, genau. Aber ein Teil unserer Jury hat diese Produktion ja schon im Mai gesehen in Schwerin, als sie herauskam, und war da total von begeistert, wie zwei Dinge zusammengegangen sind, die eigentlich gar nicht zusammen zu passen scheinen, nämlich die Struktur eines katholischen Gottesdienstes, einer christlichen Messe, mit diesem sehr auf Körperlichkeit, auf Sex-Positivity, auf Queerness, auf Empowerment und auch vor allem auf Grenzüberschreitungen zielendes Theater von Florentina Holzinger. Und dass man eigentlich festgestellt hat, das passt sogar geradezu perfekt zueinander. Denn natürlich arbeitet auch die christliche Liturgie mit so Momenten des Wunders und mit großen pathetischen Bildern. Und diese Struktur eignet sich dann aber Florentina Holzinger mit ihrem Team an. Und das sieht sehr eigen und sehr eindrucksvoll und teilweise einfach sehr schön aus.
Da haben wir jetzt auch schon Themen angesprochen. Queerness haben Sie schon gesagt, Gewalt, die Gewehre der Frau Carrar nach Brecht, aufgeführt am Münchner Residenztheater, auch ausgewählt von Ihnen, handelt von der Frage, ob Waffen Frieden bringen. Welche weiteren Themen sind denn dieses Mal zentral gewesen auf den deutschsprachigen Bühnen?
Ja, also ein Kollege von mir aus der Jury, Janis Elbira, der hat das, finde ich, sehr gut gebündelt heute bei der Pressekonferenz. Der meint nämlich, dass Erbe und Hinterlassenschaft gerade auch in unserer Auswahl so ein verbindendes Thema ist. Das heißt, es geht sowohl um Erbe, was Leute aus ihren Familien mitnehmen, mit dem sie umgehen müssen, aber auch wir als Gesellschaft, also was sozusagen die Generationen vor uns erfunden oder auch produziert oder extrahiert haben, womit die neuen Generationen eben umgehen müssen. Und das reicht dann in unserer Auswahl zum Beispiel von der Produktion Unser Deutschlandmärchen nach einem Roman von Dinche Gücüyeter, in dem es um ein Mutter-Sohn-Paar geht, wo die Mutter eben sich immer aufgeopfert hat für die Familie, in der Fabrik gearbeitet hat, gleichzeitig von ihrem Sohn natürlich erwartet, dass der auch irgendwie in der Spur läuft und der will aber Künstler werden, wo da dann so ein Familienkonflikt der türkischen Einwanderer aufbricht, bis hin zu der Virtual Reality Produktion End of Life, in der man als Zuschauer gleichzeitig zum Akteur wird und sich durch so eine virtuelle Ruinenlandschaft bewegt und eigentlich den Auftrag hat, Datenschrott zu sortieren nach Dingen, die bewahrt werden sollen und ins nächste Metaverse wandern sollen und sowas, was weg kann und man auf einmal vor merkwürdigen Fragen der Verantwortung und der Ethik im Umgang mit solchen Hinterlassenschaften steht.
Von den Theatern her, Sie haben jetzt eine Produktion aus Wien genannt, eine andere aus Berlin vom Maxim Gorki Theater. Zweimal ist auch das aktuelle Theater des Jahres vertreten, das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg. Ist diese Bühne einfach unerreicht zurzeit?
Also auf jeden Fall hat diese Bühne ein einfach grandioses Ensemble mit sehr vielen tollen SchauspielerInnen, die wirklich in den allerunterschiedlichsten Konzepten auch großartiges Theater machen. Also die beiden Produktionen, die wir da eingeladen haben, die könnten eigentlich auch kaum unterschiedlicher sein. Also Anita Wulisica hat ein Stück inszeniert, in dem ein kleines Schauspielkollektiv von 5 Leuten wirklich einen sehr schwierigen Text auf sehr witzige Weise spricht. Der heißt Die Maschine oder Über allen Gipfeln ist Ruhe. Da geht es auch um ein Goethe-Gedicht, was sozusagen von einer KI avant la lettre in allen Varianten gesprochen und interpretiert wird. Die andere Produktion ist komplett anders gelagert. Da hat Alice Birch, eine zeitgenössische Autorin, Federico Garcia Lorcas Text Bernarda Albers Haus in eine noch dystopischere Form weitergedacht. Die Regisseurin Katie Mitchell inszeniert das mit einem großen Frauenensemble, wo man wirklich einer sehr, sehr düsteren Geschichte zuschauen kann.
Die wohl traurigste Nominierung, das ist die letzte Produktion von René Polesch aus Berlin. Titel Ja, nichts ist okay. Wie wichtig war es Ihnen und der Jury, dass diese Produktion jetzt zum Theatertreffen eingeladen worden ist?
Ja, sehr wichtig. Das ist ja tatsächlich die letzte Inszenierung, die René Polesch noch herausbringen konnte. Und es ist eine besonders gelungene Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Fabian Hinrichs, mit dem er ja schon mehrere Arbeiten gemacht hat. Sie trifft einfach, fanden wir in der Jury-Diskussion, ein bestimmtes Zeit- und Lebensgefühl super akkurat. Also das ist einerseits sowas wie ein großer Weltschmerz. Man sieht das auch auf Bildschirmen, die auf der Bühne von Anna Fibrock untergebracht sind. Da sieht man die ganzen Krisen der Gegenwart vorüberflackern. Und gleichzeitig gibt es eine Person, eben Fabian Hinrichs, die dieses Lebensgefühl hyperreflektiert und das auf eine sehr witzige, aber auch sehr schmerzliche und verzweifelte Art und Weise macht und erst ganz am Ende den Arm ausstreckt zu einem Kollektiv von Menschen. Das fanden wir einerseits hoffnungsstiftend, und andererseits eben auch sehr traurig, weil damit natürlich auch eine Ära aufhört, in der René Polesch, denke ich, für sehr viele Theaterleute, aber auch für sehr viele Zuschauer sehr, sehr viel bedeutet hat.
Jurymitglied Eva Behrendt war das über die diesjährige Auswahl für das Berliner Theatertreffen. Community Management, das ist ein Beruf, der in den vergangenen Jahren in immer mehr Bereichen Einzug gehalten hat, auch in der Kultur. Warum? Weil immer mehr kulturelle Einrichtungen eine sogenannte Online-Community haben, also eine Gruppe von Menschen, die sich über die Inhalte der Einrichtung im Internet austauschen wollen. Und solche Diskussionen im Netz müssen von jemandem moderiert werden. Ganz entscheidend dafür, dass die Digitalisierung in den Kultureinrichtungen so schnell vorangeschritten ist, war die Corona-Pandemie. Natascha Pflaumbaum hat für unsere Schwerpunktwoche 5 Jahre Corona im Deutschlandfunk bei Museen nachgefragt, wie die Pandemie ihre Arbeit verändert hat.
Die Corona-Pandemie hat Museen weltweit vor immense Herausforderungen gestellt. Von einem positiven Effekt zu sprechen, fällt deshalb schwer.
Philipp Demand, Direktor des Städel Museums Frankfurt, spricht das zynische Paradox an. Nichts an Corona war positiv, keine Frage. Aber die Maßnahmen, die Museen zum Überleben erfinden mussten, haben sie von jetzt auf gleich erfolgreich gewappnet für die Zukunft. Krisen bringen auch Chancen mit sich. Simone Ebert von der Pinakothek der Moderne in München beschreibt die Herausforderungen von damals heute noch ziemlich anschaulich.
Wir alle in der Vermittlungsarbeit haben natürlich zu Beginn der Pandemie aus dem Homeoffice heraus das Digitale vorangetrieben. Wir haben Neues ausprobiert, ein kleines Filmstudio in der Küche aufgebaut. Ich habe sogar meinen Sohn mit Bastelmaterial und Anleitung vor die Kamera gesetzt.
Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung der Museen auf verschiedenen Ebenen rasant vorangebracht. Im Ticketing, in der internen Selbstorganisation und vor allem in der Vermittlung von Kunst. Also bei Führungen, Workshops, Vorträgen. Noch einmal Simone Ebert.
Es wurden Podcasts gedreht, hybride Formate aus der Taufe gehoben und viele Blogbeiträge geschrieben. Bastelbögen zum Downloaden. Aber vor allem haben wir unzählige Filme gedreht, um die Kunst und Kultur barrierefrei und einem möglichst diversen Publikum nach Hause zu bringen.
Alles das ist bis heute geblieben und extrem beliebt. Viele Museen haben sich mittlerweile zu digitalen Medienproduzenten entwickelt. Selbst die, die schon längst im digitalen Zuhause waren, wie das Frankfurter Städelmuseum, machten ihre digitalen Räume während der Corona-Pandemie noch schicker. Ein spektakuläres neues Angebot, das sich stets weiterentwickelt, hat sich die Bayerische Staatsgemäldesammlung in München ausgedacht. Simone Ebert.
Wir sind neue Wege gegangen mit Google Arts and Culture, mit spannenden interaktiven Stories. Das haben wir zunächst für Sonderausstellungen in der alten Pinakothek ausprobiert, dann für die ständige Sammlung, die seither mit ihren Schätzen über Google Arts and Culture im digitalen Raum geöffnet und sogar mit 360-Grad-Aufnahmen digitalisiert ist.
Google Arts and Culture ist eine kostenlose Webanwendung von Google, die Kunst und Kultur virtuell zugänglich macht. Trotz toller virtueller Ideen stellte sich schnell die Frage, wie bekommt man die Menschen aus dem digitalen Museum wieder zurück ins physische Museum? Das K21 hatte hier eine ganz besondere Idee, indem es ein Community Management eingeführt hat. Auch der Hamburger Bahnhof in Berlin hat schnell erkannt, dass man neue Milieus, Bubbles und ganz neue Generationen ins Haus zurückholen muss. Till Fellrath, Direktor des Hamburger Bahnhofs.
Insbesondere konnten wir sehen, dass gerade junge Menschen zu uns ins Museum kommen und da wirklich physisch gemeinsam Ausstellungen, Malerei entdecken wollen, an den Programmen teilnehmen, an den Workshop-Formaten. Und dann gleichzeitig natürlich auch vielleicht die Dinge dann teilen in den sozialen Medien, während sie sie aber hier gemeinsam erlebt haben. Also gerade in Zeiten von Digitalisierung, von sozialen Medien steht das physische Erleben doch wirklich wieder im Zentrum des ganzen Geschehens.
Das ist die wohl wichtigste Erkenntnis aus der Pandemie. Im Bereich von Kunst gibt es eine sichere Regel. Das Original sticht immer seinen digitalen Stellvertreter im Netz.
Natascha Pflaumbaum war das über Veränderungen in Museen in der Deutschlandfunk-Themenwoche 5 Jahre Corona. Am Anfang der Sendung ging es um die Ausstellung von Odessa nach Berlin und bei der Frage, wie es jetzt weitergeht mit dieser Sammlung, wurden wir unterbrochen. Karin Fischer liefert diese Information jetzt nach in den Kulturmeldungen.
Ja, die Werke werden voraussichtlich im Juni nach Heidelberg weiterwandern in eine zweite Ausstellungsstation. Sie können aber nicht in die Ukraine zurückkehren, solange der Krieg anhält. Und deshalb wird es vermutlich ein Angebot der Bundesregierung geben, die Werke hier dauerhaft aufzubewahren. Das muss aber natürlich noch beschlossen werden. Und jetzt weitere Meldungen. Der israelische Historiker und Autor Tom Segev empfindet schwere Schuld angesichts der Situation in Gaza. In einem Interview mit der Frankfurter Rundschau zeigte er sich erschüttert über das, was in Gaza vor sich geht. 50.000 Tote, davon die Hälfte Zivilisten, möglicherweise 10.000 getötete Kinder. Zum ersten Mal könne er mit seiner israelischen Identität nur schwer umgehen. Auch wenn der Angriff der Hamas im Oktober 23 das Schlimmste war, was Israel je erlebt habe, so sehr gefährlich, ist das keine Rechtfertigung für das, was wir im Gazastreifen aus Rachegefühl und nicht aus strategischen Überlegungen getan haben. Soll das renommierte Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg umbenannt werden? Bernhard Nocht, seit 1926 Rektor der Universität Hamburg, der Direktor und Namensgeber des Instituts, war einer der führenden Kolonialmediziner Deutschlands. Zwar war er kein fanatischer Antisemit oder Faschist, aber Kolonialist aus Überzeugung, Monarchist und Kritiker des Friedensvertrags von Versailles. Das zeige die Biografie, die Markus Hedrich nach jahrelanger Forschungsarbeit jetzt vorgelegt hat. Jürgen Zimmerer meint, diese Biografie belegt, dass Nocht so tief überzeugt war vom Kolonialismus, dass er den Begriff der Rasse, den wir heute ja gar nicht mehr verwenden, tatsächlich eingeführt hat, dass er gesagt hat, die Rassen würden bestimmte Krankheiten tragen und wären Träger für bestimmte Krankheiten und dass er ein bestimmtes Prinzip von Segregation, das er in den deutschen Kolonien ausprobiert hat, auch in Hamburg in seinem Institut praktiziert hat. Eine Veranstaltung heute Abend in Hamburg stellt Biografie und ein Gutachten zur Haltung des Tropenmediziners zum Rassismus und zum Nationalsozialismus vor, das das Tropeninstitut selbst in Auftrag gegeben hat und diskutiert die Umbenennung des Instituts.
Vielen Dank, Karin Fischer. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den drohenden Handelskrieg der EU mit den USA. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske.